SWR 2 aktuell.
The Peace Prize laureates represent civil society in their home countries. They have for many years promoted the right to criticize power and protect.
Die Friedensnobelpreisträger stehen für die Zivilgesellschaft in ihren Ländern. Sie sind seit vielen Jahren für das Recht eingetreten, die Mächtigen zu kritisieren und die Grundrechte der Bürger zu schützen. Das sagte Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, vor etwa einer Stunde. Friedensnobelpreis für den belarussischen Menschenrechtsanwalt Bieljatski und die beiden Menschenrechtsorganisationen Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine. Über die politische Bedeutung dieser Auszeichnung gleich ein Gespräch mit dem Friedensforscher Götz Neuneck aus Hamburg. Was bedeutet die bevorstehende Wahl in Niedersachsen am Sonntag für die Ampel in Berlin und vor allem für die Kanzlerpartei SPD? Und im Iran gehen die Proteste weiter. Unsere Korrespondentin hat mit Experten über die Rolle des Kopftuchs gesprochen und in diesem Zusammenhang am Mikrofon ist Katja Burg. Schönen guten Tag. Freitag, der 7. Oktober. Die Woche hat mit einem Nobelpreis angefangen und sie endet auch mit einem, und zwar mit dem, der die meiste Signalwirkung in der weiten Welt der Politik hat, dem Friedensnobelpreis nämlich. Auch der einzige übrigens, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen wird. Dieses Jahr geht er an einen einzelnen Menschenrechtler aus Belarus und zwei Organisationen aus Russland und der Ukraine. Arne Bartram stellt die Preisträger vor.
Der erste Preisträger ist Ales Bieljatski, das ist ein Menschenrechtsaktivist aus Belarus. Der hat die Organisation Vyasna, auf Deutsch Frühling, gegründet, hat auch schon den Right Livelihood Award bekommen. Und der setzt sich eben dafür ein, dass politische Gefangene in Belarus, dass es denen und ihren Familien besser geht, unterstützt sie und sitzt deswegen eben seit einiger Zeit selbst in Belarus in Haft. Zweite Gewinnerorganisation ist die russische Menschenrechtsorganisation Memorial. Die entstand als Bürgerrechtsbewegung während der Perestroika-Zeit in der Sowjetunion mit dem Ziel, die Gewaltherrschaft und den Stalinismus aufzuarbeiten, und ist inzwischen aber in Russland auch quasi verboten. Und dritter Gewinner ist das Center for Civil Liberties in der Ukraine, dessen Gründerin hat auch erst vor kurzem jetzt den Right Livelihood, den sogenannten alternativen Nobelpreis, bekommen. Und die Organisation setzt sich eben für Strafverfolgung von Kriegsverbrechen ein.
Anne Bartram aus Oslo. Der Friedensnobelpreis geht also dieses Jahr an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Bieljatski und die beiden NGOs Memorial und Center for Civil Liberty, die eine ansässig in Moskau und die andere in Kiew. Darüber spreche ich mit Dr. Götz Neuneck. Er ist ehemaliger Leiter des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Rein von der geografischen Architektur ist die Entscheidung ja dieses Jahr wirklich schön, im Sinne von ausgewogen. Belarus, Russland und die Ukraine werden bedacht und damit auch gemahnt. Welches Signal geht von dieser Entscheidung aus Ihrer Sicht aus?
Das Friedensnobelpreiskomitee in Oslo ist sich treu geblieben und hat Vorreiter, Friedensaktivisten genommen in sehr problematischen Regionen, die zusammenhängen. Es sind ja drei Nachbarländer und es sind zwei autoritäre Staaten, bei der sich die Entwicklung sehr zugespitzt hat in den letzten Jahren. Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine. Und so gesehen ist das ausgewogen, aber auch ein klares Signal für die Stärkung der Zivilgesellschaft, also für die Bürger in diesen Ländern, die mehr Schutz brauchen, bei denen es auch um Grundrechte geht, die sich natürlich gegen jegliche Form der Unterdrückung wenden. Und das wird sehr gut dargestellt durch diese zwei Organisationen und diesen einen Personen, die schon seit Jahren mit wichtigen Beiträgen geholfen haben, die Vergangenheit besser zu verstehen, um daraus auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen für die Zukunft in diesen sehr problematischen Ländern. Wobei in der Ukraine geht es ja mehr darum, die Demokratie dort zu stärken, die Menschenrechte dort weiter zu stärken.
Ja, die beiden Organisationen Memorial und das Center for Civil Liberties, die könnte man kennen, den Menschenrechtler Bieljatski eher nicht. Welche Rolle hat der Mann bisher gespielt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg?
Er ist ein weißrussischer Menschenrechtsanwalt, der ein Zentrum 1996 bereits gegründet hat mit dem Namen Wiasna, zu Deutsch Frühling, Spring. Er ist dafür dann relativ schnell im Gefängnis gelandet, ist dann wieder rausgekommen und sitzt jetzt wieder im Gefängnis. Er kann natürlich im Gefängnis sitzend da nur sehr wenig tun. Und die Hoffnung besteht natürlich, das hat auch die Vorsitzende des Komitees im Interview nachher klar gesagt, dass er zu der Preisverleihung kommen kann. Es geht immer wieder darum, darauf hinzuweisen, welche Verbrechen geführt worden sind in den Ländern, das zu dokumentieren. Das hat ja Memorial schon seit langem getan, schon zurückgehend in die Stalinzeit. Aber hier geht es natürlich auch darum, ähnliche Vorgänge in Belarus aufzuklären. Für die aktuelle Entwicklung, glaube ich, kann er kaum Beiträge leisten, weil er im Gefängnis sitzt. Aber es sind natürlich auch an Lukaschenko und an Putin klare Signale, diese Personen, die jetzt die ganze Medienaufmerksamkeit bekommen, entweder zu freizulassen. Memorial ist ja auch verboten. Zuerst war Memorial als Foreign Agent tituliert worden, dann wurde es zwangsaufgelöst. All das sind Entwicklungen, die natürlich jetzt wieder deutlicher werden in den Pressemitteilungen der einzelnen Medien. Und das bringt natürlich Aufmerksamkeit, auch wenn die Zivilgesellschaft in diesen Staaten natürlich klein ist und sich natürlich jetzt wieder stärker vielleicht zu Wort melden kann oder geschätzt fühlt.
Gehen wir nochmal weg von Belarus hin zu Russland und der Ukraine. Interessant ist ja auch, dass das Komitee die Auswahl gleichgewichtig Richtung Russland und der Ukraine gelegt hat. Ist damit die Mahnung sozusagen auch eine gleichgewichtige im Sinne von, schaut nicht nur auf Russland als den Bösen und die Ukraine als Guten, sondern auf beide als Kombattanten und Widersacher in diesem Krieg?
Ja, ich glaube, eine eindeutige Zuordnung für eine Person aus der Ukraine oder aus Russland wäre nicht ausbalanciert gewesen. Es sind ja zwei wichtige Nachbarländer mit einer gemeinsamen Geschichte und mit einer zeitweiligen Demokratieentwicklung. Und natürlich sind diese Organisationen ganz wichtig für die einzelnen Bürger als Symbolpunkt. Und ich glaube, es ist tatsächlich so gemeint, dass man sagt, wir brauchen die Zivilgesellschaft. Was nützen diese Kriege und die politischen Spannungen und dieses ständige tägliche Töten, wenn man die Menschenrechte auch noch zusätzlich mit den Füßen tritt? Und diese Organisation treten eben ein für Menschenrechte, für Demokratie und für Frieden. Und das ist ja auch der ursprüngliche Gedanke von Alfred Nobel gewesen, die zu stärken, die aktive Beiträge leisten. Angesichts der schrecklichen Entwicklung dort ist der Beitrag natürlich in erster Linie ideell und kann natürlich den Verlauf nicht ändern. Aber er kann natürlich das Licht werfen, das öffentliche Scheinwerferlicht werfen darauf, dass es letztlich hier um Menschen geht und dass die Rechte dieser Menschen sehr, sehr viel wert sind, was offensichtlich bei Kriegsführungen oft vergessen wird.
Dr. Götz Neuneck war das. Er ist ehemaliger stellvertretender Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg zum Friedensnobelpreis. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In SWR2-Journal am Mittag hören Sie auch noch ein Interview mit der Memorialgründerin Irina Scherbakowa. Um den Ukraine-Krieg geht es auch auf dem EU-Gipfel in Prag, allerdings mehr um die Folgen für uns alle, nämlich darum, wie man in der Energiekrise reagieren muss und kann. Viele Staaten wollen einen europaweiten Maximalpreis für Gas, also eine Art Europadeckel. Andere, darunter auch Deutschland, sind dagegen. Oliver Neuroth berichtet.
Eine Idee lautet, dass die Milliardensummen, die aus dem europaweiten Corona-Hilfsprogramm bisher nicht abgerufen wurden, in das Projekt Gaspreisdeckel fließen könnten. Mindestens 15 Staaten machen sich dafür stark, dass ein solcher Deckel EU-weit kommt. Andere Staaten, darunter Deutschland und die Niederlande, befürchten, dass sich Gaslieferanten andere Kunden suchen könnten, wenn die EU einen Maximalpreis vorgibt. Österreichs Kanzler Karl Nehammer möchte feste Liefermengen mit den Exportländern beschließen.
Ja, das Ziel müsste es sein, dass man gerade wie mit Staaten mit Norwegen auch von europäischer Seite aus durchaus über Quantitäten, also Mengengerüste verhandelt, da einen Preis festlegt, dieses einkauft und dann den Elektrizitätsunternehmen, den stromerzeugenden Unternehmen zur Verfügung stellt. Das wäre eine Möglichkeit.
Deutschland reagiert auf diese Idee eher zurückhaltend. Die Bundesregierung möchte nicht, dass der Staat zum Gas-Großkunden wird und dieses dann an die Unternehmen weiterverkauft. Bundeskanzler Olaf Scholz betont seit Tagen, die Preise für Gas müssen sinken. Und er hat immer wieder die Vernetzung in Europa zum Thema gemacht, inwieweit der Kontinent über ausreichend Pipeline-Verbindungen verfügt.
Wir wissen, überall müssen wir die Infrastrukturen verbessern. Das gilt für Mittel- und Osteuropa, das gilt für Süd- und Mitteleuropa. Das gehört schon dazu, dass wir ein europäisches Netz bauen. Beim Stromnetz ist das wichtig, beim Gasnetz, beim künftigen Wasserstoffnetz auch.
Scholz macht sich vor allem für eine leistungsstarke Pipeline-Verbindung zwischen der Iberischen Halbinsel und Mitteleuropa stark, weil Spanien und Portugal Vorreiter beim Thema Flüssiggas sind. Das Projekt gibt es schon seit Jahren. Die Pipeline heißt MidCat, ist auf spanischer Seite schon weit fortgeschritten, wurde aber 2017 nicht weitergebaut. Die Verantwortlichen hielten das Vorhaben für nicht profitabel genug. Das Teilstück über die Pyrenäen fehlt. Frankreich sperrt sich gegen den Weiterbau, wie Präsident Emmanuel Macron in Prag unterstreicht. Wissen Sie, wir Franzosen haben lauter Verbindungen. Wir exportieren Gas zum Beispiel nach Deutschland und im Moment auch nach Spanien. Das ist wirklich europäische Solidarität. Und ich bin bereit, alle diese Projekte voranzutreiben, um die Verbindungen noch zu verbessern. Aber was braucht Europa jetzt in den kommenden Jahren? Wir müssen Strom in Europa produzieren und eine Strategie mit Erneuerbaren und mit Atomkraft haben. Frankreich will seine starke Atomlobby schützen, die der Staat mit milliardenschweren Paketen subventioniert. Nach Macrons Worten wäre die neue MidCat-Pipeline erst in 6 oder 8 Jahren fertiggestellt. Deutschland und Spanien fordern in einem neuen Aktionsplan, dass es schon in 3 Jahren soweit ist. Ein offener Streitpunkt, der bei diesem Gipfel in Prag kaum gelöst werden dürfte.
In Brüssel beschäftigt sich der EU-Gipfel mit der Energieversorgung in Europa. Und Energie ist auch das Thema im Wahlkampf in Niedersachsen gewesen. Dort wählen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag einen neuen Landtag. Und weil das Thema Energiekrise eine so große Rolle gespielt hat, dürfte auch der ein oder die andere in Berlin mit flauem Gefühl im Magen auf die Wahl in Hannover schauen. Vor allem SPD-Politikerinnen und Politiker. Denn eine Niederlage würde in diesem Fall ja nicht nur die Sozialdemokraten schwächen, sondern auch den Bundeskanzler. Ein Sieg könnte hingegen ein bisschen Zuversicht bringen. Unsere Korrespondentin Sabine Henkel mit der Berliner Sicht kurz vor der Niedersachsenwahl.
Es ist wohl die wichtigste Wahl für die SPD in diesem Jahr. Schließlich steht viel auf dem Spiel. Nicht nur für die SPD in Hannover und Ministerpräsident Stefan Weil, sondern auch für die Bundes-SPD und Olaf Scholz, den Kanzler.
You'll never walk alone.
Weil gilt als Vertrauter von Scholz, als Verbündeter, immer loyal. So einen braucht der Kanzler, der mittlerweile von vielen Bürgerinnen und Bürgern kritisch gesehen wird. Seine scholzige Art, das Stoische, es kommt nicht gut an. Scholz und die SPD sind abgestürzt in bundesweiten Umfragen. Ein Wahlsieg in Niedersachsen wäre Balsam für die sozialdemokratische Seele und für Weil und Scholz auch ein Stück Stabilität.
Was wir jetzt brauchen, ist, dass wir uns unterhaken.
Würde sich auch gern ein anderer aus der Berliner Ampel, Christian Lindner. Er und seine FDP scheinen isoliert, gelten als Bremser in der Ampelkoalition. In Niedersachsen stellt sich die Frage, ob die FDP die 5%-Hürde schafft.
Wir brauchen jetzt eine Art All-in-Strategie.
Mit der All-in-Strategie wirbt die FDP um Stimmen aus dem CDU-Lager. Konstantin Kuhle, Lindners Stellvertreter, twittert, dass es feststehe, dass die CDU den Ministerpräsidenten nicht stellen wird und dass FDP wählen soll, wer Rot-Grün verhindern will. So agiert, wer ums politische Überleben kämpft. Im Saarland aus dem Parlament katapultiert, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aus der Regierung geschleudert. Schwarz-gelbe Koalitionen sind Geschichte. In Niedersachsen will die FDP wenigstens wieder in den Landtag einziehen. Lindner weiß, was auf dem Spiel steht, attackiert die eigenen Koalitionsfreunde. Vorbei der Zauber vom Anfang, als die Ampel noch Gemeinsamkeiten betonte. Jetzt geht es unerbittlich um Unterschiede.
Ich sage ganz offen, ich bin der Überzeugung, wir brauchen alle Kernkraftwerke, auch bis 2024. Das hat sich auch nicht verändert.
Es hat sich auch nicht verändert, dass Lindner und Robert Habeck in der Kernkraftfrage gänzlich anderer Meinung sind. Die FDP will mit langfristiger Kernkraft punkten. Die Grünen wollen so schnell wie möglich raus. Habeck duldet Lindners Seitenhiebe. Er und die anderen Grünen haben kein Interesse daran, dass die FDP in Niedersachsen abgestraft wird. Die Folge könnte eine noch unbequemere Partei sein, die in Berlin SPD und Grünen das Ampelleben schwer macht. Abgesehen davon hat Robert Habeck genug damit zu tun, die zunehmenden Angriffe der Union abzuwehren.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Die Gasanlage muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition.
Die Muss-weg-Opposition meint vor allem, dass die SPD weg muss. Zunächst aus der Staatskanzlei in Hannover und dann aus dem Kanzleramt. Und zwar so bald wie möglich. Olaf Scholz hat Bürgerinnen und Unternehmern beim Gaspreis Entlastungen von bis zu 200 Milliarden Euro zugesagt. Damit alle gut durch den Winter kommen. Auch Stefan Weil und Olaf Scholz.
Das ist ein Doppelwumms,
sagt der Kanzler, der übrigens in Osnabrück geboren wurde, im Süden von Niedersachsen.
Sabine Henkel mit einem Berliner Blick auf die Niedersachsenwahl am Sonntag. Und einen Wahlsonntag haben auch die Österreicherinnen und Österreicher, und zwar einen mit richtig viel Auswahl, denn es gibt 7 Kandidaten für den Präsidenten. Wirklich gute Chancen hat aber vor allem der derzeitige Amtsinhaber Van der Bellen. Wolfgang Fichtel aus dem Studio Wien stellt die Kandidaten vor.
Walter Rosenkranz, 60, tritt für die rechtspopulistische FPÖ an. Er ist der einzige Herausforderer einer Parlamentspartei. Bekannt als einer der 3 Volksanwälte, Ombudsleute also, gewählt vom Nationalrat. Betont seriös im Auftritt, präsidial, ganz anders als die FPÖ-Parteispitze. Inhaltlich aber strikt auf FPÖ-Kurs, gegen die EU, gegen Sanktionen, gegen Putin. Holen wir unser Österreich zurück, steht auf seinen Plakaten. Er hofft auf ein Ergebnis in Richtung 20%. Zu wenig, um zum starken Mann in der Hofburg zu werden, den Rosenkranz gern markiert.
Es gibt die Möglichkeit in der Verfassung, eine Regierung zu entlassen. Nicht aus Jux und Tollerei, selbstverständlich nicht.
Österreichs Verfassung macht den Bundespräsidenten mächtig in der Krise. Keiner hat das je ausgereizt. Mit Österreich spielt man nicht, ließ der amtierende Präsident Alexander Van der Bellen auf seine Plakate schreiben, als Antwort auf solche Machtfantasien. Eine der wenigen Reaktionen des Amtsinhabers auf seine Mitbewerber. Der Jüngste, Dominik Vlasny, alias Marco Pogo, mit 35 gerade alt genug, um sich überhaupt zur Wahl stellen zu dürfen, ist als Spaßkandidat gestartet, mit seiner Bierpartei. In den Runden der 6 Van der Bellen-Gegner findet er sich aber überraschend in der Rolle des einzigen staatstragenden Kandidaten, der zum Beispiel die Europäische Union verteidigt gegen die Front der Öxit-Scharfmacher.
Die EU ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir sind ein sehr kleines Land und wir brauchen unsere Nachbarn. Es ist völlig sinnbefreit, überhaupt über einen Austritt aus der Europäischen Union zu diskutieren. Ja, da wird mir ganz schlecht, wenn ich an das nur denke.
Dr. Dominik Vlasny hat Medizin studiert, ist Leadsänger der Punkrockband Turbo Bier, Unternehmer und Politiker. Er sitzt im Bezirksrat Wien-Simmering. Seine Bierpartei hat 11 solcher Mandate in Wien. In der Hauptstadt kennt ihn jeder. Das könnte deutlich mehr als 10% bringen, aber nur in Wien. Und die anderen Kandidaten? Zum Fremdschämen, sagen viele in Österreich und zitieren den alten Van der Bellen-Satz, so sind wir nicht. Wirklich? 3 Populisten noch stehen zur Wahl, deutlich rechts der Mitte, und der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger. Ein auf den ersten Blick sympathisch verschwurbelter Waldviertler. Seit er wissen ließ, er halte die MeToo-Bewegung für eine Erfindung der CIA, des US-Geheimdienstes, schütteln doch viele den Kopf. Wer kandidiert, darf in die ORF-Hauptnachrichtensendung. Ein Fest für Selbstdarsteller.
12 Uhr und 23 Minuten. Seit 3 Wochen protestieren Frauen im Iran gegen die Führung deren Sittenpolitik. Und zunehmend solidarisieren sich auch Männer mit ihnen. Der Tod der jungen Mahsa Amini, immer noch nicht aufgeklärt und vermutlich von der Polizei selbst verschuldet, geht den Menschen nahe und hat ein ohnehin schon brodelndes Fass zum Überlaufen gebracht. Darin eine Mischung von Unruhe und Überdruss einer Regierung gegenüber, die die Menschenrechte mit Füßen tritt. Wenn man denn überhaupt unterstellen darf, dass das iranische Regime Frauen für Menschen hält. Das Kopftuch, um das es bei Festnahmen der Sittenpolizei immer wieder geht, ist dabei kein bloßes Symbol. Es gehört praktisch zur DNA der Islamischen Republik Iran, wie das Land seit der Islamischen Revolution 1979 heißt. Karin Senz hat mit Menschen gesprochen, die sich damit auskennen.
Es ist nur ein Stück Stoff, Für viele Frauen im Iran ein verhasstes Stück Stoff. Sie verbinden damit Angst vor teils brutalen Kontrollen der Sittenpolizei. Diese junge Teheraner Studentin spricht kurz nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam mit der Nachrichtenagentur Reuters. Meine Stimme zittert, wenn ich davon erzähle, weil mir das schon ein oder zweimal selbst passiert ist. Ich habe gedacht, wie würden sich meine Eltern fühlen, wenn mir sowas passiert. Während die Studentin spricht, wandern ihre Augen nervös von links nach rechts, wohl um zu sehen, ob sie jemand beobachtet. Heute wäre so ein Interview auf Teheranstraßen nicht mehr möglich. Zu gefährlich. Das Kopftuch gehört zur Identität der Islamischen Republik. Die basiert auf drei Grundpfeilern, erklärt die Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour.
Einmal die Amerika-Feindlichkeit, diese harsche Amerika-Kritik, die ja nun auch durchaus einen historischen Grund hat, der nicht von der Hand zu weisen ist. Dann ist es das Staatssystem Irans und es ist das Kopftuch. Und ich würde fast denken, von den dreien ist nun mal das Kopftuch das, was auf eine bestimmte Art und Weise am allermeisten den Charakter der Islamischen Republik ausmacht.
Umso erstaunlicher ist ein Satz in der Rede des obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, diese Woche. Viele Frauen, die das Kopftuch nicht ganz korrekt tragen würden, stünden trotzdem hinter der Islamischen Republik. Mahsa Amini starb vermutlich, weil sie das Kopftuch nicht ganz korrekt getragen hatte, nach dem Ermessen der Sittenpolizei. Es gibt tatsächlich eine öffentliche Diskussion unter wichtigen Funktionsträgern über die Kopftuchpflicht, sagt Amirpour.
Es ist nicht so ganz klar, ob manche nicht einfach nur nach vorne geschickt werden, um die Bevölkerung ein bisschen zu beruhigen. Also wir sehen zum Beispiel im iranischen Fernsehen jetzt teilweise Leute, die dann sagen, ja, wir müssen auch eingehen auf die berechtigten Forderungen der Bevölkerung. Und da weiß man immer nicht so ganz genau, ist es jetzt einer, der sagt, man muss halt beschwichtigen, damit es nicht noch schlimmer wird, oder ist es jetzt wirklich einer, der sagt, also so können wir auch nicht weitermachen?
Allerdings hält sie offizielle Zugeständnisse beim Kopftuch für eher unwahrscheinlich. Dafür ist es ein zu wichtiges Werkzeug der Führung. Außerdem müsste das Regime fürchten, dass so ein Teilerfolg den Demonstrantinnen Aufwind geben würde und auch den Demonstranten. Denn Männer haben sich von Anfang an mit den Frauen solidarisiert. 70% der Frauen im Iran, so zitieren Medien des Landes eine Studie, würden die Kopftuchpflicht ablehnen.
Karin Senz zum Thema Kopftuch im Iran. Komplizierter, als es aussieht, aus westlicher Sicht, dieses Thema. Und wir kommen wieder zur Wirtschaft an dieser Stelle. Bitte nicht zu viel von der Gaspreisbremse erwarten. Das ist die Warnung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm heute in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Sie leitet die Expertenkommission, die jetzt am Wochenende Tacheles reden will. Denn am Montag soll dann ein belastbarer Vorschlag fertig sein. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie viel Erleichterung in Anführungszeichen können wir Verbraucherinnen und Verbraucher uns denn realistischerweise erhoffen?
Also ich denke schon, dass es ein spürbares Weniger sein wird am Ende. Aber die Frage ist eben, weniger wovon? Da hat Veronika Grimm sehr klar gemacht, und das finde ich auch sehr nachvollziehbar, ein Zurück auf Los zu den früheren Preisen wie vor dem Krieg gegen die Ukraine, das wird nicht drin sein, weil wir das Gas jetzt eben teurer woanders kaufen müssen. Veronika Grimm hat vor kurzem auch immer wieder mal klar gemacht, was für sie an erster Stelle steht, nämlich Anreize, Gas zu sparen. Weil wenn wir davon nicht mehr genug haben, hilft auch keine Bremse. Dann, Zitat, haben wir alle verloren.
Also sparen soll sich lohnen und gleichzeitig eine Entlastung soll aber doch her. Wie soll das denn funktionieren? Welches Modell schwebt der Expertenkommissionschefin da denn vor?
Eine Einmalzahlung, also eine bestimmte Summe für jeden, statt eben den Preis generell zu deckeln. Da ist sie auch nicht ganz allein mit der Idee. Viele Ökonomen können sich sowas vorstellen in der aktuellen Umfrage des IFO-Instituts. Aber so eine Einmalzahlung wäre was ganz anderes als das wahrscheinlich am meisten diskutierte Modell im Moment, nämlich dass man bestimmten Basisbedarf da den Preis dafür deckelt, sodass wir Verbraucher nur für das, was drüber rausgeht, dann den aktuellen Marktpreis zahlen müssten.
Und welches Modell halten Sie für am wahrscheinlichsten?
Also das ist extrem schwer zu sagen, einfach, ne, weil da so viele unterschiedliche Gruppen berücksichtigt werden wollen. Ein Kommissionsmitglied, Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffer, hat beispielsweise gerade auf Menschen mit wenig Einkommen hingewiesen, auf die in sozialen Einrichtungen betreut und gepflegt werden, wo die Energiepreise ja auch explodieren und damit die Preise für die Pflegebedürftigen. Also das wird sicherlich eine sehr schwierige Runde am Wochenende mit diesen gut 20 Experten und Vertretern unterschiedlichster Bereiche, von Mietern über Vermieter bis hin zu Industrie und Handel.
Wir werden erleben, was rauskommt. Wir gucken zum Schluss noch auf die Börse. Heute am frühen Nachmittag unserer Zeit gibt es in den USA einen neuen Arbeitsmarktbericht. Wie ist denn die Stimmung jetzt kurz davor?
Ja, die war den Vormittag über ziemlich nervös, hat dann ins leicht Optimistische gedreht, sage ich jetzt mal. Der DAX ist leicht ins Plus gedreht zum Mittag hin, weil wohl die Hoffnung besteht, dass das Lohnwachstum nicht ganz so stark ausfällt, die Lohnpreisspirale sich vielleicht ein Stück langsamer dreht in den USA. Und da ist dann die Hoffnung, dass die US-Notenbank langsamer macht mit ihren Zinserhöhungen. Der DAX knapp unter 12.500 Punkten.
Das war SWR aktueller Mittag. Am Mikrofon war Katja Bohr.